Ich bin gebeten worden, noch so ein paar Worte zu meiner Person zu sagen. Meinen Namen habt ihr jetzt schon erfahren. Ich bin mit meiner wundervollen Frau Margot Jatta hier. Ich heiße Nikolaus Klarenbach. Und ich habe das Vorrecht, heute zu euch sprechen zu dürfen. Eigentlich bin ich vom Beruf her Altenpfleger gewesen, bis Gott mich in den Dienst berufen hat. Dann habe ich 4 Jahre in Bogenhofen studiert. Darauf war ich 2 Jahre im Bezirk Bodensee-Oberschwaben und habe dort als Pastoralassistent vor allem mit dem Hauptaugenmerk auf die Jugendarbeit gearbeitet und auch eine eigene Gemeinde später geleitet in Lindenberg. Ich durfte also schon einiges an Erfahrung sammeln und bin jetzt hier plötzlich in Tübingen. Und das aus einem guten Grund, denn Gott hat mir auch besondere Gaben geschenkt, die ich hier auch weiterentwickeln darf. Ich bin nämlich nicht nur als Pastor hier, als Unterstützung für Jan, vor allem jetzt für die Gemeinde Tübingen, aber auch darüber hinaus. Ich bin zeitgleich auch als Student eingeschrieben in der Universität Tübingen und werde dort griechische Philologie studieren, mich im Bereich der biblischen Sprachen weiterbilden, in denen letztlich auch das Neue Testament geschrieben wurde, im Griechischen. Und das ist, sage ich mal, in dem Moment eine Besonderheit, weil das nicht so vielen liegt. Also viele freuen sich, wenn die Sprachen dann mal ad acta gelegt werden können, diese alten Sprachen, die keiner mehr spricht. Mir hat Gott das vor allem aufs Herz gelegt, dieses Wort, in dem Gott ursprünglich alles hat überliefern lassen, tiefer zu studieren, damit wir dann auch unterschiedliche Streitigkeiten, die aufkommen können, aufgrund von Übersetzungsschwierigkeiten, die immer da sind, weil immer geht irgendetwas von Kleinigkeiten in Übersetzungen verloren, das einfach dem nachzugehen und zeigen zu können, dass wir einen wunderbar überlieferten Text haben, dem man Vertrauen schenken darf und den Glauben stärken so für die Gemeinde. Darüber hinaus ist es mein persönliches Hauptanliegen, euch in besonderer Weise in der Verkündigung zu dienen. Ich freue mich, das heute tun zu dürfen. Aber auch, und das ist eine weitere Kernaufgabe, die ich für mich persönlich im christlichen Dienst sehe, ist das Gebet. Oft unterschätzt, aber darauf geht alles zurück. Wenn wir nicht beten, dann haben wir kein Leben, kein geistliches Leben. Dann sind wir tot, geistlich gesprochen. Wenn wir nicht mit Gott reden, wenn wir diese Zeit nicht zu unserer obersten Priorität machen. Das habe ich mir persönlich für mich selbst auf die Fahnen geschrieben, diese Beziehung mit Gott zu pflegen, und das ist das, was ich weitergeben möchte, gemeinsam mit Margot Jatta. Denn wenn ihr uns seht, wir werden meistens als Team auftreten, sofern nicht irgendwelche gesundheitlichen Probleme auftreten sollten. Wir sind eigentlich immer zusammen. Gott sei Dank. So viel zu mir, zu meiner Person, zu unserem Dienst. Und dann würde ich mal kurz stille werden und dann starten wir mit dem, was Gott mir für euch aufs Herz gelegt hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Weißt du, wie dieser Satz weitergeht? Es ist einer der bekanntesten Sätze der Bibel. Von vielen ist als der Satz der Bibel schlechthin angesehen. Ein Satz, der nicht kalt lässt. Ein Satz, der bewegt, der Missionssatz schlechthin. Das pure Evangelium auf einen Punkt gebracht, aber auch ein Satz, der spaltet, der vor den Kopf stößt, der entrüstet. Es ist ein Satz, der süß und bitter zugleich ist. Ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Hast du über diesen Vers schon mal nachgedacht? So richtig? Hast du alle frommen Floskeln und Formeln mal beiseite gelassen und wirklich hingehört? Bist du in die Tiefen dieser Aussage hineingestiegen? Hast du es auf dich bezogen? Bist du selbst in diesen Text einfach mal reingeflossen? Hast du erkannt, wie breit, wie tief, Wie lang, wie hoch und wie unermesslich das ist, was da geschrieben steht über Gott. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Wie süß, wie wohltuend, wie wohlklingend und wie einfach anzunehmen. Es gibt einen Gott, einen, der über allem steht, einen, der alles geschaffen hat, einen, der alles erhält, der auch dich in seinen Händen hält. Dieser Gott liebt. Er liebt dich, er liebt die Welt, die er geschaffen hat. Jede Ameise, jeden Elefanten, jedes Kind, jeden Erwachsenen, großen und kleinen, schwachen und starken, kranken und gesunden. Gott liebt, ohne Ansehen der Person. Er liebt, denn Gott ist Liebe. Und das ist die bedingungslose Zusage, ein Versprechen. Seine Liebe ist unumstößlich. So weit, so gut. Und dann, wie äußert sich Gottes Liebe? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und hier wird es brenzlig, hier wird es bitter, denn hier kommt es zu einer kognitiven Dissonanz. Einem Nein, das darf doch nicht sein, das kann nicht sein, das darf nicht notwendig gewesen sein. Wie kann er so etwas tun, fragt sich die liebende Mutter, der liebende Vater. Wie kann jemand sein eigenes Kind opfern? Wie kann man das Kind dem Tod preisgeben? Würde nicht jedes Elternteil eher für sein Kind sterben? Wieso soll der Sohn für den Vater sterben? Und hier ist ein großer Aufschrei, ein Schrei über Lieblosigkeit. Wie kann das Liebe sein? Wie kann ich so jemandem Glauben schenken, wie ihm vertrauen, wenn er doch seinen einzigartigen Sohn opfert? Was für ein Vater ist das? Wie kann er sowas überhaupt in Erwägung ziehen? Kannst du das verstehen? Endgültig verstehen? Es ist leicht, sofort abzuwehren und das Weite zu suchen, statt sich mit unangenehmen und bohrenden Fragen zu beschäftigen. Vielleicht aber hast du ja eine Antwort auf diese Frage. Vielleicht eine intellektuelle Erklärung. Vielleicht meinst du auch, genau begründen zu können, wieso. Aber dieser Satz ist ein Schlag. Dieser Satz ist ein K.O.-Schlag in den Ohren vieler Eltern, die von einer Moral her denken, welche auf den Gott gegebenen Geboten fußt, der da selbst gesagt hat, du sollst nicht töten. Und trotzdem, er opfert seinen einzigen Sohn, gibt ihn dem Tod preis. Es ist die Dramatik dieser Aussage, die diejenigen, die es zum ersten Mal hören, wirklich hinhören, den Atem raubt. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Er ist heiß, dass er seinen einzigen Sohn gab und dann kalt abgeduscht. Verstehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Denn ich sage dir ehrlich, ich habe keine Kinder. Daher werde ich dich, wenn du Kinder hast, nie völlig verstehen. Ich kann mich bemühen, nachzuvollziehen, zuzuhören. Doch endgültig werde ich dir aus meiner Erfahrung heraus nicht helfen können. Aber ich will dir von jemandem erzählen. Will dir von jemandem erzählen, der dich als Elternteil versteht. der die Not dieser Aussage wirklich verstanden hat, den Tod des Einzigen, des Opfern, des Geliebten. Ich will dich mitnehmen in eine Zeit, die lange vor unserer Zeit stattgefunden hat. Und da ist es Nacht. Und da spricht jemand in seinem Herzen: Herr, wie könnte ich? So etwas hast du nie geboten. Sarah weiß nichts. Abraham ringt im Gebet. Er redet mit Gott, doch es bleibt dabei. Sein Wort, Gottes Wort, bleibt fest bestehen. Es wird keine Verhandlungen mehr geben. Die Sache ist entschieden. Er muss gehen, aber nicht allein. Abraham packt also seine Ausrüstung. Er sammelt alles zusammen, was er benötigen wird. Dann sieht er auf seine ausgebreitete Ausrüstung. Und sein Blick bleibt an dem Messer hängen. Ein langes, schön geschmiedetes Messer. Er hält inne. Er schließt die Augen. Er schaut nach oben. Er lauscht. Nichts. Er wartet. Horcht. Nichts. Er sieht hinüber zu den Bergen. Die ersten Sonnenstrahlen am Horizont. Er sattelt seinen Esel, ruft seine zwei Knechte, schickt sie Brennholz holen. Er geht in das Zelt seines Sohns, weckt ihn und bedeutet ihm, ihm zu folgen. Da kommen seine Knechte. Herr, deine Knechte sind bereit. Wir haben das Holz herbeigeschafft und lasst mich das Holz zuerst spalten. Herr, lass das für uns tun. Lass das uns für dich tun. Nein, ich werde das Holz allein spalten. Etwas in seiner Stimme gebietet ihnen zu schweigen. Sein Blick fest, entschlossen. Die Sache entschieden. Kein Zweck, mit ihm weiter zu diskutieren. Und Abraham ist alt. Seine Knechte sehen ihn. Sein Sohn betrachtet ihn. Er liebt ihn. Er bewundert ihn. Er gehorcht ihm aufs Wort. Da gibt es nicht den Hauch von Zweifel oder Anfragen seinem Vater gegenüber. Nein, er vertraut ihm. Er wird ihm folgen, wohin er auch geht. Wie er es all die Jahre getan hat, all die Jahre, in denen er sich der Liebe seines Vaters tagtäglich bewusst gewesen ist. Er weiß es, sein Vater liebt ihn. Und sie wollen gemeinsam hingehen, um ihren Gott, den Einzigen, anzubeten. Unterwegs wiegt Abrahams Herz immer schwerer. Der Junge weiß nichts. Es sind 3 Tage, bis der Berg Moria in Sicht kommt. Dort lässt Abraham die beiden Knechte und den Esel zurück. Er spricht: Bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge. Wir wollen gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Dabei berührt seine Hand das kalte Eisen, das Messer an seiner Hüfte. Opfere deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Er zuckt innerlich zusammen, als er diese Worte hört. Sein Herz bebt, er kämpft innerlich. Mein Vater! Isaaks Stimme. Seine Worte durchdringen Mark und Bein. Sie schneiden tiefer als das Messer an seiner Seite. Abraham antwortet: Hier bin ich, mein Sohn. Und sein Sohn sagte: Siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide zusammen weiter. Schweigend, ohne Worte, beginnt Abraham, Stein auf Stein zu legen. Er baut dem Herrn einen Altar, einen Opferaltar. Stein auf Stein, bis alles steht. Opfere deinen Sohn Abraham. Halt es in seinen Gedanken immer wieder. Und Vater und Sohn legen jetzt das Holz auf den Altar. Abraham legt das letzte Holzscheit auf diesen steinernen Altar. Dann Stille. Sie sind allein. Da ist niemand außer ihnen. Niemand mehr. Weit und breit. Nach einer gefühlten Ewigkeit ergreift Abraham Isaak, schaut ihm in die Augen und spricht: Du bist das Schaf, mein Sohn. Und er erklärt ihm alles, was Gott ihm aufgetragen hatte. Isaak aber beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er macht seinen Mund nicht auf. Dann band Abraham seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Das Messer in der Hand, hoch erhoben, bereit zu töten. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Der Sohn blickt zum Vater. Sie sind sich einig. Denn so hat Gott die Welt geliebt, wie sich viele über ihn entsetzt haben. Eisen trifft auf Fleisch. So entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die Menschenkinder. Dass er seinen eigenen Sohn gab. Das Messer schneidet durch Haut, Sehnen und Muskeln. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie sehen, was ihnen nicht erzählt worden ist. Und was sie nicht gehört haben, nehmen sie wahr. Damit jeder, der an ihn glaubt, es durchbohrt sein Herz, ewiges Leben hat. Ströme von Blut. Tod. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen davongetragen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war: In Isaak soll deine Nachkommenschaft werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könnte, von wo er ihn auch im Gleichnis empfing. Denn wie geschrieben steht: Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gemacht, vor dem Gott, dem er glaubt, dass er Tote lebendig machen kann. Und ich sage dir, in seinem Herzen hat Abraham Isaak getötet. Nichts hätte ihn mehr halten können, denn er war überzeugt, dass Gott ihn wieder lebendig machen kann. Und da ist es passiert. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Da war ein Widder hinten im Gestrüpp, an seinen Hörnern festgehalten. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Und da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Dieser Vers geht nicht auf Kuschelkurs. Knallhart bricht er mit den Fakten durch. Er beschönigt nichts. Er verheimlicht auch nicht das unfassbare Opfer. Ein Opfer, das alle Welt die Luft anhalten lässt. Ein Opfer, das über die Grenzen unseres Verstehens hinausgeht. Das sich deinem Verständnis völlig entzieht. Und Jesus spricht davon. Er hat gesagt, Abraham jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Du und ich, wir sehen mit menschlichen Augen, denken menschliche Gedanken. Als Mensch bist du begrenzt. Aber Gott nicht. Gott denkt anders. Er schaut aus einer höheren Perspektive. Er weiß den einzigen Weg. Er kennt die Kosten. Und er ist bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Du und ich, wir sind unfassbar teuer erkauft. Abraham jubelt, weil ihm klar ist, was das bedeutet. Kein Opfer der Welt konnte ihm das erkaufen, was ihm auf dem Berg Moria offenbart worden ist. Die Strafe lag auf ihm. Zu unserem Frieden, durch seine Striemen, ist uns Heilung geworden. Das, was der Herr selbst für ihn, für dich und mich tun würde und dann getan hat am Kreuz von Golgatha. Jesus spricht darüber. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt das Leben für seine Schafe. Und darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und da gibt es keinen Ersatz, keinen zweiten. Jesus ist einzigartig, das wahre Opfer. Gott gibt ihn für dich. Jesus gibt sich selbst für dich, weil du einzigartig bist. Verstehst du das? Du scheinst so klein und unbedeutend zu sein. Aber der Schöpfer des Universums, der Allmächtige, der Größte, der Gewaltige, macht sich so klein. Er macht sich verletzlich, sterblich, dass er sich für dich selbst hingibt. Weil du ohne ihn, ohne dieses Opfer, völlig verloren bist. Und wem gibt Abraham denn hier gemeinsam mit Isaak Zeugnis auf dem Berg Moria? Allein. Allein beim Opferaltar. Den Engeln, die das mitbeachtet haben. Den unsichtbaren Welten. Aber auch dem Sohn der Verheißung. Gott persönlich und dir und mir, denen uns das überliefert worden ist. Es ist die erste deutliche Offenbarung des Erlösungsplans. Gott sagt, ich schaffe die Lösung all deiner Probleme. Ich bin diese Lösung. Ich sorge für dich. Ich kümmere mich um dich, ich nehme mich deiner an. Wenn es auch manchmal völlig daneben scheint, sagt er, ich habe einen Plan. Ich habe eine Schatzkarte für dich, einen Rettungsplan. Ich rette dich, vertrau mir nur, damit du, wenn du mir vertraust, ewiges Leben hast. Er spricht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Verstehst du das? Das ist der Schatz. Er ist es. Jesus ist der Schatz. Das fleischgewordene Wort Gottes, das noch hier und heute zu dir spricht, der dir den Weg bereitet und dich in Ewigkeit begleiten möchte. Dafür öffne die Bibel, öffne die Schatzkarte, finde den Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus. Denn er liebt dich. Und siehe, er kommt dir schon entgegen. Amen. Deine Güte, mit der du uns überschüttest, ist unvorstellbar. Du gibst alles für uns. Du hast Jesus zu uns geschickt, dass er unsere Schuld auf sich nimmt, damit wir Leben haben, damit wir frei sind von Verurteilung, damit wir all unsere Last fallen lassen dürfen, reingewaschen werden und rein vor dir stehen, um wieder bei dir zu sein, Gemeinschaft mit dir zu haben, echte Freude, Glück, Gerechtigkeit zu erleben in der Ewigkeit. Herr, ich bitte dich, dass du diesen Schatz in unseren aller Herzen verwahrst, dass dein Sohn in uns wohnt, in uns lebt und uns dich ehren lässt. Herr, segne alle, die hier sind, alle, die hören, und führe uns. Führe uns dir entgegen in die Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.
heute knallt. Also, liebe Gemeinde, wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Gottesdienstes und wir wollen wie immer mit einem kleinen Video zur weltweiten Mission starten.
Gerne denke ich an viele Erlebnisse aus meiner Kindheit in Kasachstan zurück, dem Land, in dem ich aufgewachsen bin. Ich erinnere mich an die Autofahrten mit meinem Vater zurück. Während dieser Fahrten nahm mein Vater mich auf den Schoß und ich als kleiner Junge durfte am Steuer sitzen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich dachte wirklich, dass ich das Auto selbst lenke, obwohl mein Vater unten das Lenkrad festhielt. Oder ich genoss es, mit meiner Familie im Wald Pilze zu sammeln, zu angeln, an Sabbaten in der Natur zu sein. Diese Momente waren besonders und stärkten unsere Beziehung zu meinem Vater, zu meiner Mutter, zu den Geschwistern. Solche Erinnerungen bleiben uns für immer. Ich wuchs in einer großen adventistischen Familie mit 8 Kindern auf. Eine Zeit lang aßen wir jeden Tag mit 13 Personen an unserem Familientisch. Wir, 9 Kinder, unsere Eltern, unsere Großeltern, die im kleinen Haus auf demselben Hof lebten. Ihr könnt euch vorstellen, wie lebhaft und verbunden unsere Gemeinschaft war. In einem Mehrgenerationenhaus wie unserem damals stehen Beziehungen im Mittelpunkt. Alles vergeht, echte Beziehungen bleiben. Genau darum geht es heute, um Beziehungen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder gerne seine Privatsphäre haben möchte. Grenzen werden gezogen und die Kommunikation leidet. Unser Wohlstand fördert diese Abschottung. Wenn jemand auf der Autobahn eine Panne hat, ist man nicht mehr zwingend aufeinander angewiesen. Schließlich gibt es den ADAC. In großen Städten, mitten in einer Menschenmasse, leben Millionen von Menschen und leiden unter Einsamkeit, Depressionen, weil wir immer weniger dazu in der Lage sind, Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen. Unsere Gesellschaft braucht starke Beziehungen. Das Gute daran ist, dass wir unsere Beziehungen selbst gestalten, pflegen können. Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ein Beziehungswesen. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, damit wir als Mann und Frau und später unseren Kindern eine gute, starke Beziehung leben können. Hast du dich schon gefragt, was denn das Wichtigste im Leben ist? Ich glaube, das sind Beziehungen. Beziehungen mit Menschen und natürlich mit Gott. Wie der weiseste Mensch auf der Erde sagte, eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Es lohnt sich, in Beziehungen zu investieren. Was macht uns denn wirklich glücklich? Reichtum, Ruhm, Karriere? Sicher nicht. Es sind echte Beziehungen. Es gibt zahlreiche Beispiele von Menschen, die scheinbar alles im Leben erreicht haben, aber dennoch unglücklich waren. Wie schön, dass wir einander haben. Es ist ein Vorrecht, jemanden an deiner Seite zu haben, der zu dir hält. Konsequenterweise kommt dann die Frage auf, wie kann ich Beziehungen stärken? Wir möchten mit dir das ABC der Beziehungen teilen.
Akzeptiere den anderen so, wie er ist, mit allen seinen Stärken und Schwächen.
Stärke die Bindung zueinander durch Nähe, gemeinsame Aktivitäten, gegenseitige Unterstützung und das Teilen von Emotionen.
Sei bereit, clever Kompromisse einzugehen und aufeinander zuzugehen, um Konflikte zu lösen.
Seid bereit, dem anderen zu dienen und nicht für dich selbst zu leben.
Zeige Mitgefühl und Verständnis für die Gefühle und Perspektiven deines Gegenübers.
Sei eine Freude für den anderen. Denke positiv. Teile Freude mit dem anderen.
Nimm dir Zeit für das gemeinsame Gebet. Eine der wichtigsten Ursachen, warum Ehen von gläubigen Menschen auseinandergehen, ist, weil sie keine gemeinsamen Grundlagen im Gebet hatten.
Bist du bereit für eine persönliche Challenge? Wenn du einen Ehemann oder eine Ehefrau hast, nehmt euch vor, euer ABC der Beziehung zu schreiben. Schaut euch es immer wieder an und versucht, daran zu wachsen. Nehmt euch Zeit füreinander. Plant in den nächsten Wochen einen besonderen Abend ohne Medien miteinander. Wenn du Kinder hast, dann verbringe mit jedem deiner Kinder einzeln mindestens eine Stunde Zeit. Das wird eine wertvolle Investition sein. Wenn du alleinstehend bist, auch du kannst Beziehungen pflegen. Vielleicht sind deine Freundschaften etwas eingefroren. Schreib einen Brief an deinen Freund oder an mehrere. Ruf sie an. Trefft euch irgendwo. Beziehungen brauchen Zeit und Aufmerksamkeit. Lade Geschwister aus deiner Kirchengemeinde, deinen Nachbarn oder Arbeitskollegen zu einem Abendessen ein. Und zuletzt, hast du zerbrochene Beziehungen? Vielleicht kannst du den ersten Schritt zur Versöhnung wagen. Das wird dich befreien und eine große Last nehmen. Wir wünschen dir starke und gesegnete Beziehungen.
Ja, das war unser Video zur Reihe Gesundheit von diesem Jahr. Zum Thema Beziehungen passte ja sehr gut mit der schönen Predigt von Nikolas zur Liebe Gottes zu uns, dass wir sie auch in den Beziehungen zueinander weitergeben. Und ja, ich denke, es ist ein bisschen viel Video, wenn wir auch noch das Missionsvideo anschauen. Deswegen schließen wir an das Gesundheitsvideo gleich die Sammlung an. Wir wollen trotzdem für die weltweite Mission sammeln. Das heißt, ich darf die Helfer bitten, die Gaben einzunehmen, die dann für die weltweite Mission bestimmt sind.